Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich bin heute in Hamburg und habe einen sehr lieben Gast mir gegenüber sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
Ja, mein Name ist Andreas Schreitmüller und ich bin bei Arte zuständig für Spielfilme, Fernsehfilme und Serien.
Super, du hast die Serien genannt, da bin ich ja immer sehr dankbar. Obwohl es nicht im Titel, glaube ich, direkt erwähnt wird. Kann das sein?
Ja, das stimmt. Noch nicht. Ich habe mir tatsächlich schon ernsthaft überlegt, dass wir das erweitern müssen. Es ist nur so, die anderen Abteilungen bei uns, die haben so griffige, kurze, knackige Titel, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist. Eines ist die Info, sind nur 4 Buchstaben. Kultur sind 6 Buchstaben und Wissen auch nur 6 Buchstaben. So man sagt, Spielfilm, Fernsehfilm, Serien. Aber warum eigentlich nicht? Ich meine, ist ja bei meinem Namen auch, der ist auch viel länger als die anderen. Insofern fällt man da vielleicht mehr auf. Also ich ziehe es ernsthaft in Erwägung.
Also wir würden uns immer freuen, weil ja wir bei Serienjunkies auch immer das Gefühl hatten, vor 10 Jahren hat keiner über Serien gesprochen. Und ich finde jetzt, wenn man drüber spricht, sollte man es auch fast verwenden. Also wir würden uns drauf freuen. Aber legen wir los. Wir haben gerade den Pilotfilm von Eden gesehen, eine neue Koproduktion. Vielleicht kannst du einmal vorweg sagen, was so die kommenden Highlights sind bei Arte im fiktionalen Serienbereich. Wenn das dein Thema ist.
Ich muss erst mal nachgucken, weil ich natürlich jetzt ganz noch in den aktuellen Produktionen drin bin, ne? Und die Serien Avenir, die kommen, die sind natürlich mir jetzt, ich muss jetzt da völlig passen, weil die Planung ist ja immer was ganz anderes, ne? Wir produzieren und dann wird es irgendwie geplant. Muss jetzt passen. Ich kann es aber nachholen. Wenn
sonst erzähl doch ein Beispiel, was du gerade planst vielleicht oder wo du gerade in der Produktion bist, wenn du davon schon reden darfst.
Doch. Das darf man schon, was in Planung ist. Also wir haben jetzt gerade eine Serie im ZDF und Arte ziemlich fertiggestellt, das ist Bauhaus. Das ist über eine 6-teilige Serie von Lars Kraume. Über eine junge Frau, die am Bauhaus studiert und dadurch so einen rebellischen Charakter hat und ziemlich dem Gropius ziemlich viel Ärger macht in jeder Hinsicht. Und ist toll. Anna-Maria Mühe spielt die junge Frau, die junge Studentin. Und das ist ein sehr aufregendes Projekt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch bei den Drama Series Days auf der Berlinale schon einen kleinen Einblick erhalten in Bauhaus. Und ich glaube, es ist ja auch Bauhausjahr dieses Jahr, oder?
Genau. Das Bauhaus wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, 1919 gegründet.
Cool, das soll, glaube ich, Ende des Jahres starten, ne? Das war so, glaube ich, grob. Oder kannst du da schon mehr verraten?
Den genauen Termin weiß ich jetzt auch noch nicht, aber Herbst, ich weiß nicht, September, Oktober, sowas, 2019 wird es zuerst bei uns, zuerst bei Arte laufen, ne? Zuerst bei Arte und dann im ZDF.
Du hast ja gerade schon gesagt, zuerst bei Arte. Ist das, wenn ich mir jetzt auch die Koproduktionsriege anschaue bei Eden, ist das immer noch wichtig, dass es dann heißt, oder wie muss ich mir das vorstellen, ganz grob, du musst nicht auf Detail gehen, aber wer darf zuerst dran, wer darf es zuerst zeigen, wie wird das ausgehandelt?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir mitmachen, dann beanspruchen wir das erste Senderecht, sonst machen wir nicht mit. Es kommt natürlich manchmal vor, auch umgekehrt, dass natürlich der Partnersender dann sagt, ja, dann wollen wir euch nicht dabei haben, dann sagen wir, sind wir nicht dabei, dann gibt es auch kein Geld. Also insofern, das ist einfach ein Dogma. Ne? Das ist aber auch klar, wenn man mal einmal hier eine Ausnahme machen würde, dann gäbe es nur noch Ausnahmen, keine Regeln mehr.
Also Arte first ist sozusagen die Devise.
Genau, wobei wir waren auch tatsächlich zuerst da. Lang vor Trump haben wir gesagt, Arte first. Ne? Der Trump hat uns in gewisser Weise kopiert.
Genau, geklaut. Jetzt überlege ich gerade, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin. Ich glaube, Bad Banks war ja auch eine ZDF-Arte-Koproduktion. War da Arte auch first?
Ja. Und zwar first, das ist lustig, das zieht sich jetzt vielleicht hier ein bisschen durch, das first. Ne? Also wir waren first sozusagen. In dem Fall, also bei Bad Banks war es auch so, das war tatsächlich eine Arte-Entwicklung. Ne? Lisa Blumberg von Studio Hamburg hatte ja die Idee.
Hatten wir auch hier schon mal im Interview.
Ah ja, ja, na, da, zu Recht. Die hatte die Idee, die steht ganz am Anfang dieser Serie und ist dann zu Arte gekommen. Ich habe damals gleich eine tolle Idee gefunden, über die Finanzindustrie eine Serie zu machen, über die Intrigen und Abgründe und auch gerade sozusagen die Begeisterung, die Euphorie, die man da empfindet, die ich jetzt als Außenstehender überhaupt nicht habe, weil ich ganz konservativ Geld anlege, aber dass man da durch die Serie so reingezogen wird, auf einmal versteht, Mensch, das hat ja wirklich so einen Suchtcharakter, das fand ich eine tolle Idee und dann haben wir von Arte aus die Serie entwickelt und später haben wir uns dann sehr gefreut, dass das ZDF dann mitgemacht hat. Also hier war man in jeder Hinsicht first und haben auch zuerst ausgestrahlt und es zuerst ins Netz gestellt auch. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn auch bloß ein paar Stunden vorher.
Ich wollte gerade sagen, du meintest ja auch schon, sag ich mal, oder ich persönlich als Wirtschaftswissenschaftler mag ja, sag ich mal, wirtschaftsbezogene Themen auch gerne. Und auch jetzt in Eden sehen wir ja einen der 5 Geschichten, dreht sich ja auch um Sylvie Testud als Unternehmerin, würde ich sie jetzt mal betiteln, die viel in der EU sozusagen Gelder auch für Flüchtlingsheime, sag ich mal, benutzt und ähnliches. War diese Geschichte auch relativ früh schon drin? Wolltet ihr sie unbedingt haben, diesen Business-Aspekt hinter Flüchtlingsthematik? Oder wie kam es dazu?
Genau, die war tatsächlich eigentlich von Anfang an war das eine der Stränge, dass man gesagt hat, das ist doch auch interessant mal zu sehen, dass das Ganze eben auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat, dass man mit Flüchtlingen auch Geld verdienen kann. Das ist natürlich zunächst ein sehr zynischer Gedanke, aber ein realistischer Gedanke. Man muss die Dinge auch beim Namen nennen, dass man einerseits eben ein Gefühl bekommt, was bedeutet das ganz konkret für die beiden Jungs aus Afrika, für den syrischen Flüchtling, für die syrische Familie, die dann in Paris landet. Was bedeutet das im alltäglichen Leben, auf einmal rausgerissen ist das kleine Kind, das in eine Klasse kommt, kein Wort versteht. Ich glaube, dass das in der Serie sehr nachvollziehbar ist, dass das eben auch brutal ist, seine Heimat zu verlieren, die Freunde, die das Haus, in dem man gewohnt hat, die Stadt, die Region, die Landschaft. Und dass man das nachempfinden kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich, ein Aspekt ist eben auch das, dass man mit Flüchtlingen sehr viel Geld verdienen kann, nicht nur als Schlepper. Also das war von Anfang an einer der Stränge.
Ich fand es auch ganz interessant, als ich drüber las, dachte man so, oh Gott, das würde so ganz furchtbar klischeehaft. Ne? Man hatte ja so ein bisschen Sorge, sag ich mal. Ich fand, das hat gut funktioniert jetzt im Piloten, dass es eher nicht so super klischeehaft war, auch gerade wenn ich bei der Rolle von Sylvie Testud bleiben kann. Sie wird ja jetzt nicht so als super böse Lobby-Business-Lady dargestellt. Zwar raucht sie, was ja so ein bisschen fast ein Charakterzug ist vom Bösewicht, aber sie sagt ja auch, sag ich mal, dass das Flüchtlingslager, was sie betreut, potenziell wirtschaftlicher arbeitet, als das NGO vorher getan hat. Also es wird ja schon von unterschiedlichen Aspekten betrachtet, was bei allen 5 Geschichten, fand ich, aufmerksam auffiel. Ja. War das so ganz wichtig auch bei euch, wenn ihr sagt, okay, wir machen die Serie, wir wollen jetzt aber nicht nur eine Seite erzählen, sondern wir wollen versuchen zumindest auch jetzt nicht nur Böse und Gute darzustellen, nicht nur sich auf eine Seite konzentrieren, sondern eher wirklich die Menschlichkeit in den Zentrum zu stellen und versuchen, beide Seiten zu zeigen. War das wichtig für euch?
Auf jeden Fall. Es ist ja so, wenn man so ein Thema nimmt, also als wir die Serie wirklich so gestartet haben, war ja die erstmal ein Thema da, also die Flüchtlinge, Immigration und so weiter. Und dann ist die Gefahr immer unheimlich groß, dass man dann so auch tatsächlich aufs Naheliegende immer kommt, aufs Allernächste, ja. Also und um das zu vermeiden, bedarf es viel Arbeit, ja. Also natürlich in allererster Linie von Autoren und Produzenten, aber ich glaube, dass die Redaktion hier, SWR und Arte, auch viel dazu beigetragen haben, dass man eben das differenziert, dass man eben versucht, nicht immer das zu machen, was aufs Allernächstliegende kommt. Das ist tatsächlich bei so thematischen Filmen oft eine große Gefahr, ne? Dass man dann so Versatzstücke nimmt und so Déjà-vus und einfach eindimensionale Figuren hat. Also das war schon uns sehr wichtig, dass es nicht so ist. Aber um das zu erreichen, bedarf es viel Arbeit.
Glaube ich. Nochmal zurück zu dem Online First. Wir als Serienjunkies sind ja immer so ein bisschen traurig, wenn Serien dann so schnell wieder verschwinden bei der Arte Mediathek. Vielleicht könntest du einmal ganz kurz den Hörern erklären, warum das so ist. Typisches Beispiel, ich wollte nochmal Ad Vitam, die Serie schauen, und dann war sie aber leider schon weg aus der Mediathek. Vielleicht ganz grob mal, warum nur 3 Monate, glaube ich, dann auch Eden nur zu sehen sein wird in der Mediathek.
Ja, das ist natürlich ein ganz komplexes Thema und ist im Moment auch in der Übergangsphase. Also es ist ja alles noch relativ neu, dass Fernsehproduktionen, also audiovisuelle Produktionen eben nicht nur jetzt im Fernsehen gesendet werden und nicht nur einfach so ganz konventionell eine Woche später noch im Netz zu sehen sind. Das, auf Arte hieß die Mediathek ja auch lange Arte Plus 7, ne? Sondern dass man sagt, man macht eine ganz eigene Politik, eine Politik der Verfügbarkeit im Netz. Und da sind wir jetzt in der Übergangsphase. Die Fernsehsender haben natürlich andere Interessen wie die Produzenten, verständlicherweise. Die haben wieder andere Interessen wie die Autoren. Die Streaming-Anbieter, die Privaten, haben wieder andere Interessen. Das ist im Moment noch in der Phase, in der es eben verhandelt wird. Also idealerweise würden wir natürlich auch gerne die Serie ein Jahr lang im Netz lassen, sehr gerne, wenn es ginge. Das ist also nicht jetzt böser Wille der Fernsehsender, die das ihren Zuschauern aus irgendwelchen unbekannten Gründen vorenthalten wollen, sondern es ist natürlich so, dass die Produzenten sagen, und zu Recht, ich kann es auch verstehen, das muss beschränkt sein, damit wir noch andere Verwertungsmöglichkeiten haben. Die haben ja auch in die Serien auch investiert. Und insofern ist es im Moment halt so noch in der Phase des Verhandelns und des Austastens, was möglich ist, was sinnvoll ist, was die verschiedenen Interessen bedienen. Aber also das Thema ist extrem wichtig, es beschäftigt mich auch ganz persönlich und nicht unerheblichen Teil von meinem Arbeitsalltag. Zum Beispiel haben wir es also jetzt aber bei uns zum Dogma gemacht, dass wir bei Serien grundsätzlich es nicht so machen, wie es auch schon passiert ist, dass wenn die letzte Folge ins Netz gestellt wird, die erste nicht mehr zu sehen ist. Ne?
Albtraum für uns.
Genau, das hat man an ein, zwei Beispielen, da ging es nicht anders wegen der Verfügbarkeit der Rechte. Und das haben wir aber gesagt, dann machen wir es gar nicht mehr. Dann kaufen wir die Serie nicht mehr, wenn das nicht möglich ist. Weil das ist also für die Nutzer derartig ärgerlich, dass wir sagen, dann hat es gar keinen Sinn.
Also Arte First und Arte Binge.
Ja, klar. Ich selber bin ehrlich gesagt kein so Binge-Watcher, aber muss ja auch nicht jeder alle Serien auf die gleiche Art und Weise sich anschauen. Ich gucke mir ganz gern eine Folge oder zwei an. Es ist mir auch schon passiert, dass ich hängen geblieben bin und irgendwie in einem Rausch aber das durchgeschaut habe. Aber eigentlich nicht so. Aber soll jeder so machen, wie er es will. Und das ist ja der Vorteil jetzt auch, wenn es im Netz verfügbar ist.
Wir hören jetzt ja auch, in der linearen Ausstrahlung werden ja sogar gleich drei Folgen am Stück gezeigt, an zwei Abenden, was ja auch schon fast so ein bisschen Richtung Binge geht,
ja, ja.
Oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also da war es auch ganz interessant, eben der deutsch-französische Charakter von Arte. In Frankreich macht man das schon ganz lang. Als ich nach Frankreich gezogen bin, das war vor knapp 30 Jahren, da lief immer zwei Derrick-Folgen hintereinander, was die Deutschen immer kopfschüttelnd nur zur Kenntnis genommen haben. Und gesagt, was ist denn das, wenn man war so zufrieden, so der Derrick hat seinen Fall gelöst und dann kam wieder irgendwas anderes. Und die Franzosen haben gesagt, nein, wir wollen nochmal eine sehen. Und das haben wir dann irgendwann, haben die französischen Kollegen darauf gedrungen, dass wir also unsere Serien, ne, ich darf vielleicht an der Stelle auch sagen, dass Arte ja schon seit 12 Jahren einen wöchentlichen Sendeplatz hat und wirklich, also wöchentlich, das heißt also sehr viele Serien produziert und kauft. Und da haben eben die französischen Kollegen damals gesagt, wir wollen durchaus die französischen Traditionen weiterführen und halt nicht nur eine Folge, sondern zwei, drei, manchmal haben wir auch schon 6 Folgen am Stück gezeigt, haben wir auch schon gemacht an besonderen Tagen. Und die Deutschen haben das ein bisschen mit Skepsis betrachtet, haben gesagt, okay, lass uns mal ausprobieren, haben festgestellt, die deutschen Zuschauer sind gar nicht so anders. Und seither machen wir das jetzt regelmäßig.
Vielleicht noch eine Frage zu dem Lizenzeinkauf. Ich habe mal in der Redaktion so ein bisschen mich umgehört und wenn man Arte und Serien in den Raum wirft, dann sagen ganz viele, denken an Borgen. Viele haben noch an Genesis gedacht und fragten, wo dritte und vierte Staffel blieb. Ja, habe ich zweimal gehört sogar von unterschiedlicher Seite. Aha. Aber wir denken an Borgen, wir denken an Breaking Bad, wir denken vielleicht zuletzt, war mein Gedanke, Top of the Lake. Also Lizenzeinkauf gerade von, sage ich mal, kleineren, anspruchsvolleren, sehr, sehr speziellen Serien. Da waren wir immer sehr dankbar, das auch bei Arte sehen zu können. Und so als Gefühl habe ich so ein bisschen, dass der Lizenzeinkauf von solchen Serien ein bisschen nachgelassen hat. Wobei ich mich frage, hat das auch zu tun mit der Konkurrenz? Oder wie ist da so der Stand? Oder täusche ich mich da?
Also numerisch könnte ich das nicht bestätigen, habe es aber auch nicht ganz genau nachgezählt. Wodurch es vielleicht ein bisschen der Eindruck entstehen könnte, ist, dass wir halt wirklich sehr viel co-produzieren, was ja auch erfreulich ist. Ne? Dass wir also sozusagen eine Serie mit ermöglichen. Also Bad Banks ist ein Beispiel. Auf der französischen Seite produzieren wir sehr viel mehr. Ne? Aziz Souattil auch, Dein Wille geschehe. Top of the Lake war übrigens auch ist mit Artgeld entstanden. Ne? Jane Campion hat zu Arte France eine sehr lange Arbeitsbeziehung und deshalb ist das... Ich weiß nicht, ob es technisch jetzt eine Co-Produktion ist oder ein Vorankauf, weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, das Geld ist schon in die Produktion reingeflossen. Das ist das Entscheidende. Und der Gedanke von dir ist schon richtig, dass es natürlich der Konkurrenzkampf wird härter. Ne? Also während wir so in den ersten Jahren, ich freue mich auch sehr, dass du Regenesis noch nennst, das war der Start unseres Seriensendeplatzes und ich habe auch tatsächlich mehrfach versucht, da noch die zweite, dritte Staffel und vierte da mich drum zu kümmern, aber irgendwie kann ich es auch nicht mehr genau sagen, was es gescheitert ist. Auf alle Fälle haben wir zu der Zeit, zu Regenesis, waren wir allein auf weiter Flur und konnten sozusagen wildern, so viel wir wollten, weil sich die anderen Sender dafür nicht so interessiert haben oder es sei denn Pay-TV-Sender, aber die Privaten zum Beispiel haben ja auch ein paar Enttäuschungen erlebt mit House of Cards, RTL und
ProSieben oder RTL?
ProSieben, das kann auch sein, ja. ProSieben und die ARD hat mal im Programm gehabt, das Hattufim, das Remake hieß nochmal, wie viel Underground, ne, wie hieß es? Homeland.
Genau.
Homeland. Da haben sie auch eine Enttäuschung erlebt und dann hatten wir wieder sozusagen ein relativ freies Spiel für ein paar Jahre und haben gesagt, okay, wir sind da allein auf weiter Flur. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es tatsächlich so die Streamingdienste, die Privatsender, die anderen öffentlichen Sender, ganz viele buhlen um die gleichen Qualitätsserien und der Kampf wird härter.
Aber ich glaube, du würdest vielen noch einen Gefallen tun, wenn du die dritte und vierte Staffel wie Genesis nochmal zeigst. Vielleicht gibt's nochmal so ein Nachtprogramm oder in die Mediathek vielleicht stellst. Ich glaube, das würde Aufmerksamkeit machen, wenn sie dir nochmal billig über den Weg laufen sollte.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Idee, weil Genesis war ja auch insofern bemerkenswert, weil sie schon praktisch fast emblematisch die Redaktionsidee vorweggenommen hat oder schön dargestellt hat, dass eben diese Serien nicht nur jetzt oft erzählerisch eben ungewöhnlicher sind, sich was einfallen lassen, mit der Zeit spielen und so weiter, sondern oft auch heiße aktuelle Themen aufgreifen. Siehe Bad Banks, siehe jetzt eben Regenesis mit der ganzen Biotechnologie damals. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges, aber auch brisantes Thema. Insofern hat es perfekt gepasst. Ich werde es mir nochmal vornehmen. Das ist natürlich eine gute Idee. Ich habe das tatsächlich schon öfters gehört, dass man da noch nach den Folgestaffeln giert. Aber es ist natürlich immer so eine Frage, wenn man es jetzt einfach nur ins Netz stellen, ist es die Frage, wie machen wir die Sprachfassung? Die sind natürlich relativ teuer. Das muss man natürlich auch schon realistisch sehen. Die erste und zweite, da haben wir ja die Sprachfassung. Aber ich werde das genau wie die Umtitelung der Redaktion mal nochmal erwägen.
Ja, super. Dann die letzte Frage, die wir immer gerne stellen. Du meintest ja schon, du bist nicht so der große Binger, meintest aber so ab und zu, hättest du mal auch gebinged. Was war denn so dein letzter Binge oder die letzte Serie, die du geschaut hast, die dich so komplett eingenommen hat?
Ja, das war natürlich Bad Banks. obwohl ich es ja schon kannte vom Buch her und so, aber hat mich dann doch sehr gefesselt, ja.
Und zweite Staffel kommt ja auch bald, oder? Dieses Jahr noch, oder? Oder drehen die jetzt erst und es kommt nächstes Jahr?
Es wird im Moment gerade gedreht. Ein Sendetermin steht noch nicht fest, aber es könnte entweder auf Ende dieses Jahres oder auf nächstes Jahr rauslaufen. Man versucht ja, inzwischen gibt es ja auch Serienfestivals, wem sage ich das? Serienmania in Lille und so weiter und viele andere, auch bei der Berlinale. Davon macht man es natürlich den Sendetermin auch ein bisschen abhängig, weil man die Serie natürlich zuerst noch auf den Festivals möglichst vorstellen will. Insofern sendet man die Serie nicht einfach oder stellt sie ins Netz, sobald sie fertig ist, sondern versucht natürlich noch andere Präsentationsplattformen zu nutzen. Aber die zweite Staffel ist in Arbeit, auch wieder Arte und ZDF, und sie läuft auch wieder zuerst. Arte First bei Arte.
Na super, und wir sehen, glaube ich, ab 1. Mai Eden bei Arte First, oder was war der Termin genau? Nee, eine Woche vorher sogar in der Mediathek, oder?
Eine knappe Woche, bei uns ist es tatsächlich eine Woche vorher, ja, in der Mediathek. Genau,
also Ende April sehen wir Eden in der Mediathek schon, oder?
Ja, ich habe das Datum nicht ganz genau im Kopf. Ende April oder Anfang Mai, also eine Woche vorher. Ja, das wird dadurch da wirklich mit Millimeterpapier wird das immer verhandelt. wer wann, welche Uhrzeit bei Bad Banks war es so? Welche Uhrzeit? Weil da gab es auch noch eine Sperrfrist von der Berlinale übrigens. Ne?
Wir wussten das auch.
Das war wirklich, das war hochkomplex. Dagegen sind die Verhandlungen mit der EU ein Klacks dagegen mit den oder Brexit-Verhandlungen sind, das ist ja ein Witz, ne, verglichen damit. Also das ist sehr, sehr kompliziert, aber die Idee war tatsächlich natürlich auch, die Eden im Vorfeld der Europawahlen ins Netz zu stellen und zu senden als Diskussionsbeitrag.
Wir freuen uns darauf. Vielen Dank, Andreas. Danke.
Vielen Dank.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.